Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider.
Ich bin Alexander Klar.
Und einer von uns beiden ist Direktor der Hamburger Kunsthalle und einer Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Wir sagen nicht wer. Das müssen die, unsere Stammzuhörer wissen das und alle anderen müssen das raten. Alexander, du hast mir heute etwas mitgebracht und da habe ich schon, das muss ich sagen, durch einen Zufall, habe ich gelernt, das ist von einem Herrn Panini. Und da muss ich natürlich sofort...
Eine Steilvorlage für deine Fußballliebe.
Ja, aber hat nichts mit den... Ich habe mir gedacht, Panini ist wahrscheinlich in Italien ein ziemlich geläufiger Name.
Ja, würde ich mal sagen. Also das hat nichts mit den Stickern zu tun. Das ist ein, wie wir später bestimmt noch weit ausführen können, aber wirklich weltberühmter Vedutenmaler. Was du heute beschreiben wirst, ist eine Vedute, eine Ansicht. Er war ein Ansichtsmaler.
Vedute klingt besser als wie Postkarte irgendwie so.
Ja, es sind aber auch große, also das sind keine Postkarten, man kann Postkarten draus machen, das sind Gemälde, die man gerne sich erwarb, wenn man glücklich nach Italien gereist war. Also die Vedute ist relativ eng an die Italienliebe gebunden. Wir drehen gerade alles um. Du beschreibst nicht,
wir beschreiben. Ich beschreibe es, aber ich finde es gut, dass wir gleich auf Italien sind, weil Italien jetzt ja auch so ein Ziel ist, wo man jetzt nochmal so sozusagen im Spätsommer nochmal hinfahren kann.
Genau, oder reminiszieren über die sommerlichen Erlebnisse dorthin.
Das ist warm. Also was sieht man? Man sieht, ja, das ist eine typische italienische Kulisse.
Ist die typische? Jetzt bin ich gespannt.
Du hast recht, das ist da hinten. Da hinten ist so ein Hinkelstein, das ist auch italienisch, römisch, typisch römisch. Also, ich versuche dieses Bild zu beschreiben. Ist es auch in echt ein großes Bild?
Ja.
Es sieht gigantisch aus.
72 mal 98 Zentimeter, das ist schon ein Bild.
Also, links diese drei Säulen, so ein bisschen ruinmäßige Säulen, da, als ob was fehlte. Riesige, große Säulen, die da reinragen. Rechts ein Teil eines Gebäudes mit auch noch einer kleinen Säule davor. Und da im Hintergrund so eine Art Hinkelstein, ne? Wie man Obelisk, Entschuldigung.
Obelisk,
Hinkelstein, so. Und also links die drei Säulen, rechts ein Gebäude mit einer Säule, daneben der Obelisk. Dann im Hintergrund ein Gebäude mit einem großen Säuleneingang, so ein Kuppelgebäude. Weiß nicht, was das ist.
Du warst noch nicht viel in Rom.
Ich war, aber es ist so lange her. Es ist nicht das Forum Romanum.
Nein,
also wollte gerade sagen. Also ich beschreibe das jetzt erstmal und dann kannst du wieder einmal sagen, was ich alles nicht wusste.
Was du nicht gesehen hast.
Aber ich sehe auch viele, aber es ist ein wunderbares Bild, um ich sehe was du nicht siehst zu spielen. Also, dann gibt es ein Denkmal, auf dem sitzt ein Mann mit freiem Oberkörper, der so einen Umhang in seinem linken Arm hält und er sitzt auf einem Pferd und das Pferd bäumt sich gerade so auf. Und in dieser Kulisse, und das finde ich eigentlich das Interessante, passieren ganz viele Dinge, denn es sind viele Leute da, verschiedene Leute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute sehe ich so schnell und die machen ganz unterschiedliche Sachen. Ein Mann liegt fast, würde ich sagen, lassiv, nur mit so einer kurzen Hose bekleidet, die irgendwie, ja, das sieht aus wie so eine abgeschnittene Jeans, ehrlich gesagt, was ja nicht sein kann. Ansonsten hat er nichts an und liegt zu Füßen dieses Denkmals so ein bisschen in der Sonne. Daneben steht jemand, auch ein Mann, der sieht aus wie so ein heruntergekommener Soldat und stützt sich auf so einem großen Speer ab. Im Hintergrund, bei diesem Gebäude, wo man vielleicht auch reingehen kann, weiß ich nicht, da geht einer, was ist da, hat er eine Geige in der Hand oder was hat er da, oder ist auch ein Speer, auf jeden Fall geht da einer eine Treppe hoch und da steht so eine Frau, da trifft sich vielleicht ein Pärchen und vorne rechts im Vordergrund, da ist auch ein Brunnen übrigens, ganz niedlich, rechts außen ist so ein Gesicht, aus dem Wasser gespuckt wird, wie man das ja so kennt von diesem Brunnen, da ist eine Frau, die offensichtlich an diesem Brunnen gerade Wasser holt und sie spricht mit einem Soldaten, der nun wiederum tatsächlich so einen richtigen Helm auf hat und so eine richtige Ritterrüstung oder so eine richtige Rüstung anhat, spricht mit so einem Soldaten. Daneben sind andere Frauen, die auch und andere Männer, die auch irgendwie so Speere oder irgendwie so lange irgendwas in der Hand haben, also mindestens zwei oder sind das Angeln? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ja. Und das ist so eine ganz... Die haben sich alle so drapiert vor diesen uralten Gebäuden und haben die so ein bisschen so an sich genommen, nutzen die chillen, wie man heute sagt. Und so eine Altersszene. Und das größte, fast der größte Bereich dieses Bildes ist der Himmel.
Das ist richtig.
Ein gigantischer Himmel, aber kein spektakulär. Paar Wölkchen, ansonsten ist es
sommerlich.
Sommerlich.
Spätsommerlich,
passt wunderbar.
Das Licht, abendlich. Vielleicht.
Ja, vielleicht, aber so ein bisschen
mild.
Es ist mild, es muss ja sehr warm sein, sonst würde ja der Herr neben dem Denkmal mit diesem extrem muskulosen Überkörper, würde er nicht da nackt. Aber ey, wieso, der sitzt da wirklich, der hat nur so eine Hose an, so eine kurze Hose. Ansonsten keine Schuhe, keine Strümpfe, kein Oberteil, kein nichts irgendwie. Vielleicht hat er gerade gebadet, vielleicht gibt es in der Nähe einen Badesee oder ist einmal in diesen Brunnen gesprungen. Die scheinen auf jeden Fall gut drauf zu sein. Es scheint so, ist so ein bisschen so eine Feierabendstimmung. Und das ist so lustig, weil der eine Typ diesen Helm noch auf hat. Das muss ja irre warm sein unter diesem Helm. Ja, was ist das?
Der ist vielleicht im Dienst.
Eine schöne, heute würde man vielleicht sagen, so wie so eine Postkarte, die man vom Ostseestrand oder was ist so Timmendorfer Strand, die Leute liegen am Strand, so wird man verschickt. Schöne Grüße aus Timmendorf und hier schöne Grüße aus Rom.
Aus Rom. Also fantastisch. Ich freue mich, dass es dir gefällt, denn es gefiel auch schon 1716 den Menschen. Also das ist Giovanni Paolo Panini, über den kann ich gleich noch was erzählen. Und das Ganze ist eine römische Ruinen, heißt das Bild, es ist eigentlich aber eine römische Vedute. Von der Vedute hatten wir es schon. Zuallererst mal, ich muss zugeben, ich hab da irgendwie einen sehr altertümlichen Geschmack. Das habe ich aber schon als Kind gemocht. Eigentlich schon immer, seit ich einmal in Rom war. Ich bin ja in Athen groß geworden und habe mir gedacht, Athen ist die schönste Stadt der Welt. Und dann kam plötzlich mit 17 oder 18 die Erkenntnis, da war ich zum ersten Mal in Rom, Rom ist die schönste Stadt der Welt.
Und wann kam die Erkenntnis, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt? Das steht noch aus?
Da sind wir jetzt, nähern wir uns, glaube ich.
Aber lass uns das einmal kurz, das muss man ja einmal, weil das so immer so lustig ist. Und du kannst es als jemand, der in Athen und in Rom aufgewachsen, also der in Athen aufgewachsen ist und in Rom war und Rom lieben gelernt hat. Dieser Satz, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, mit dem man in dieser Stadt ja bei jeder Gelegenheit Applaus bekommt. Man muss ihn mal einordnen, finde ich, weil es soll ja eigentlich nur heißen, man lebt hier gerne. Es ist einfach nicht die schönste. De facto ist es nicht die schönste Stadt der Welt.
Es wird auch mit einem, glaube ich, die Hanseaten zwinkern ja nicht mit den Augen, aber es wird mit einem hanseatischen Augenzwinkern gesagt. Immer schwingt damit. Das Interessante ist ja irgendwie, wie kann eine Stadt das von sich behaupten? Es ist aber auch so, dass niemand widersprechen möchte. Das ist so ein bisschen wie auch Kopenhagen, glaube ich, wo ich noch nicht war, aber man weiß irgendwie, Lebensqualität ist top. Hamburg profitiert von, ist eine deutsche Stadt, ist aber auch irgendwie eine skandinavische Stadt und der Klimawandel bringt außerdem noch mediterranen Flair hier rauf. Mir wurde mal gesagt, in den 70er Jahren saß hier niemand draußen.
Stimmt.
Und das drehte sich dann irgendwann mal um. Jetzt muss man sagen, die schönste Stadt der Welt, das ist ja betörend subjektiv und ich erwarte nicht, dass irgendein Hörer, eine Hörerin mir da nicht auch widersprechen wollen würden, denn könnte auch sein, dass Nizza die schönste Stadt der Welt ist. Bordeaux finde ich auch ganz toll.
Und es ist, glaube ich, immer so, wenn man, also sehen wir mal an, man wäre der beste Fußballer der Welt oder der beste Sänger der Welt oder der beste Künstler der Welt oder was auch immer. Also man wäre der Beste der Welt. Dann hätte man keinen Grund, es zu betonen, weil alle anderen es wüssten.
Auch das.
Und ich glaube deshalb wahrscheinlich, wirst du in Athen nie gehört haben, willkommen in der schönsten Stadt der Welt.
Das ist richtig, das äußert sich da auch anders. In Griechenland ist es so, dass Griechen sich sehr freuen, wenn man ihnen sagt, wie schön ihr Land ist. Das können sie gar nicht genug hören, weil sie aber auch gleichzeitig wissen, ihr Land ist eines der schönsten der Welt. Mhm. Rom hat das gar nicht nötig. Im Übrigen, jetzt gehen wir ein bisschen weiter, dass ich Rom gut finde, ist Rom wurscht. Rom ist nämlich noch viel besser als die schönste Stadt. Rom ist die ewige Stadt. Also das ist wie Paris, die Ville Lumière. München hat es mal versucht mit München leuchtet, also das hat es quasi abgeleitet. Die Lichterstadt Paris hat in München einen kleinen Leucht bekommen. Hamburg war immerhin so schlau, nicht irgendwo, Hamburg ist nicht das Athen des Nordens, nicht das Rom des Nordens, nicht das Paris des Nordens, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, ist eigentlich irgendwie ein cooler Spruch, sollte das Hamburg Marketing einfach viel, machen sie ja auch mit viel Vergnügen, badet Hamburg ja da drin. Rom ist so, Rom ist. Und dazu kommt noch eins, der erste Besuch nach Rom führte mich mit meiner Abiturklasse und meinem Lateinlehrer, ich glaube die Geschichte habe ich möglicherweise auch schon mal erzählt, da standen wir dann auf dem Kapitol und er breitete die Arme aus und die Geste habe ich bis heute noch im Blick und dann sagte Ombilius Mundi, der Nabel der Welt, der ist auf der anderen Seite des Kapitols, aber da ist er tatsächlich und das ist das Selbstverständnis von Rom. Rom ist seit 2000 Jahren eigentlich die wichtigste Stadt, der größte Bezugspunkt. Also Washington ist Washington nur, weil es permanent Rom zitiert. New York schert sich nicht um Rom. New York ist eine eigene Kategorie. Also und damals war Rom eben aber auch gleichzeitig ein Synonym für ganz viele Dinge. Und das macht Rom so interessant. Denn was du siehst, ist ja ein größtenteils ruinöses Bild. Auf dem Bild sind ja also der Titel, der später gefunden wird, römische Ruinen. Mhm. Das ist ja fast schon Programm. Wir sind am Anfang, wir sind im Hochbarock Roms schon drüber. Und was wir hier sehen, ist ja nur ein Aspekt. Im Hintergrund siehst du rechts ein Gebäudeteil, da kann man eine Arkadenbogen, kann man sehen. Man ahnt, dass dies kein ruinöses Gebäude ist. Das zentrale Gebäude ist eine super klare Evokation des Pantheon. Deswegen lachte ich vorhin, wenn du in Rom das Pantheon verpasst hast, hast du heute nichts verpasst, weil du verpasst vor allem Besucherströme. Aber dieses Gebäude mit der Kuppel und dem Portikus davor, das ist für alle damals lesbar Pantheon.
Aber da interessant, ich glaube, ich gucke jetzt gerade, wir waren eigentlich überall, Vatikan, da war ich glaube ich tatsächlich nicht.
Ist ganz faszinierend, das Pantheon ist ja in der Mitte der Altstadt und manchmal erkennt man gar nicht, wo man ist, und man kommt aus einer kleinen Gasse und steht auf einmal vor einem gigantischen Portikus und diese Umrisse kann man gar nicht sehen. Diese Vedute ist eine Erfindung. Was wir links haben, das hatten wir schon mal in dem Bild, nämlich das sind die berühmten drei Säulen auf dem Forum des, das ist der Tempel, der schon zu Cäsars Zeiten stand, dessen Name jetzt gerade entfallen ist. Und rechts ahnt man einen Triumphbogen, das könnte der Titusbogen sein, die aber so gar nicht beieinander waren und sie waren vor allem nicht beim Pantheon zusammen. Das heißt, er hat hier, und den Obelisken, die gibt es tatsächlich, denn in Rom gibt's eine zweite Phase nach dem Römischen Reich, das ist die Renaissance. Und mit der Renaissance beginnt die zweite Riesenphase Roms, die dann im Barock ihren Höhepunkt findet. Und diese Obelisken, die wurden, ursprünglich waren sie geklaut worden von den Römern aus Ägypten. Mhm. Und die fanden nichts anderes als so eine Art Zielvorgabe bei Wettrennen. An jedem der Circi wurde, ein Zirkus hatte eine Bogenbahn und da musste man um diesen Obelisk herumfahren. Das heißt, diese geklauten Obelisken, die ja in Ägypten ein Motiv eines Sonnenstrahls waren und wahrscheinlich schwer heilig, das haben die Römer einfach mal kurz geklaut, um den Ägyptern zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. 1A Raubkunst im Übrigen, schlimme Provenienz. Und haben die im Zirkus aufgebaut. Und dann haben aber die Päpste beschlossen, die sakralisieren das Ganze wieder. Und so ist vor den Hauptkirchen je ein Obelisk gelandet. Und es gibt so ein Spätrenaissance, frühbarockes Blickachsensystem, wo du von einer Hauptkirche zur nächsten dich an den Obelisken orientieren kannst. Wenn du das nächste Mal in Rom bist, lauf doch mal die Hauptkirchen ab und suche immer den nächsten Obelisken und lauf dann von Obelisk zu Obelisk. Bist du einen Tag beschäftigt, wunderschöne Sache. Geh auch immer zum Kühlen mal rein in die Kirche. Den hat er hier rein und hat damit eben Rom anspielen lassen durch ruinösen römischen Tempel, durch römischen Triumphbogen, durch das Pantheon, das den Ort für alle Götter, dieser unglaubliche Ort der riesigen Toleranz, die die Römer auch mal zeigen konnten, oder Gleichgültigkeit können wir auch sagen, denn da durften alle Götter, die irgendwie vergessen wurden, noch mit. Und durch den Obelisken, der daran erinnert, wie mächtig Rom mal war. Und dann kann man da diese ganzen Ruinen, die sitzen hier unten an einem runtergefallenen Architrav, der Mensch mit dem nackten Oberkörper ruht ja auf irgendeinem rumliegenden Stein. Also diese Mischung aus grandioser Vergangenheit und totalem Verfall, den es damals gar nicht so richtig gab. Das ist der Reiz dieser Bilder.
Und welche Bedeutung spielen die Menschen da? Weil das sind Alltagsszenen letztendlich. Oder sind diese Menschen auch zusammengesetzt aus verschiedenen Epochen und Bereichen? Weil man fragt sich ja irgendwie, warum liegt der eine da völlig, völlig nackt? Also nicht nackt, sondern irgendwie mit so einer abgeschnittenen Jeans. Und der andere aber in seiner Ritterrüstung.
Also das sind damals zeitgenössische Menschen, also sie haben keine historischen Menschen, irgendwie da ist kein Hinweis auf Antike, und es sind normale Menschen. Die Frau rechts, die Wasser holt an dem Brunnen, ist gekleidet wie eine Römerin des frühen 18. Jahrhunderts. Was damit erreicht werden soll, ist, das ist ja auch heute noch faszinierend, du lebst, wenn du in Rom lebst, inmitten von Geschichte, unausweichlich. Wenn du einen Nagel in die Wand schlägst und du wohnst in einem alten Gebäude, kann es sein, dass du auf Tuffstein stößt und damit irgendwelche römischen Steine anbohrst. Der Kontrast ist so schön, diese Alltagsszene, die Entspanntheit, auch ein bisschen die, ich sage es nicht Heruntergekommenheit, aber diese tatsächlich totale Relaxedness, wird übrigens den Römern insgesamt zugeschrieben, dass das hoch entspannte, nicht gleichgültige, aber leicht snobistisch entspannte
so ein bisschen Italiener wie die sind. Wiener?
Auf eine eigene Art auch, und das passt ja auch zusammen. Die Wiener sitzen ja auch auf den Resten einer riesigen Tradition, und das ist imperiale Hauptstadt gewesen. Wien übrigens sagt es nie, bekommt aber permanent attestiert, dass es die schönste Stadt der Welt ist. Ne?
Würde ich auch sagen, und tatsächlich ist es ja so, dass es wahrscheinlich etwas, es macht etwas mit dir, wenn du in einer Stadt lebst, in der du halt spürst, dass diese Stadt uralt ist.
Ja.
Und was hier alles schon passiert ist, das lässt dich ja, das verändert, das ist, dein Blick auf die Welt ist dadurch wahrscheinlich ein anderer.
Und das sind jetzt natürlich alles Städte, bis jetzt die ich genannt habe, die eine imperiale, kaiserliche oder königliche Tradition haben. Und hier sind wir übrigens am Besonderen von Hamburg. Hamburg war schon immer eine quasi demokratische Stadt, hat sich immer gewehrt gegen königliche Herrscher. Das ist übrigens das, was für mich die Stadt sehr, sehr schön macht. Schwierig auch. Also Hamburg ist ja keine Stadt, die irgendwie zu Grandezza neigt, weil Grandezza hat mit einzelnen Leuten zu tun. Hamburg, also die ganze Verfasstheit dieser Stadt, auch die politische so Grundgemengelage ist so, hier wollen die keine einzelnen Herrscher unter keinen Umständen. Nicht im Museum, nicht im Theater, nicht irgendwo. Das ist einfach, hier ist in der DNA steckt drin.
Was klingt da? Nicht im Museum wollen sie auch keine einzelnen Herrscher? Nein,
wollen sie auch nicht. Da ist die Politik ganz klar.
Aber das ist übrigens jetzt ein interessanter Punkt, über den ich gerne mal sprechen würde, nämlich die Frage, gehen wir mal davon aus, die Demokratie hätte sich schon früher durchgesetzt, vor 200-300 Jahren. Würde die Kunst völlig anders aussehen, ne? Weil natürlich die große Kunst, die geschaffen wurde, das muss man ja mal so anerkennen, hängt auch viel mit Adligen, mit Königen, mit Kaisern, mit Fürsten zusammen, die dafür unglaublich viel Geld ausgegeben haben, was ja, und das kann man ja in Hamburg sehen, was ja in einer so mal demokratischen Republik schwierig ist. Wenn man sich die Geschichte Hamburgs anguckt, stellt man halt fest, wenn man mal vom Rathaus absieht, was ein schönes Bauwerk ist, aber jetzt auch nicht mega spektakulär, dass diese Stadt ja sich über Jahrzehnte nicht getraut hat, irgendetwas Spektakuläres zu bauen, bis dann die Elbphilharmonie gekommen ist. So. Aber nochmal, also ich will nicht sagen, dass Demokratie kunstfeindlich ist, aber in gewissermaßen hat doch die Kunst extrem von diesen nicht demokratischen Strukturen in den vergangenen Jahrhunderten profitiert.
Ja, also vom Repräsentationsbedürfnis einzelner Menschen oder einzelner Dynastien, überhaupt vom Repräsentationsbedürfnis des Menschen. Kunst hat natürlich ganz viel mit Darstellung, und dann kommt schnell die Selbstdarstellung. Aber ich habe einen prominenten Gegenvorschlag. Das klassische Athen auf dem Höhepunkt seines Könnens. Die Akropolis wurde gebaut, da war die Tyrannis vorbei. Das heißt, na klar kann eine Demokratie zu künstlerischen Höchstleistungen kommen. Da war es natürlich auch ein bisschen, die mussten sich behaupten. Die mussten den anderen Tyrannen etwas entgegenstellen, was besser ist als sie. Und hier sind wir an dem Punkt, den ich ja permanent gerne predigen würde. Die Demokratie muss natürlich auch immer mit einer Faust auftreten, die Leuten, die auf Faust vertrauen, die richtige Sprache spricht, will heißen. Das heißt irgendwie wehrhafte Demokratie, aber eben auch repräsentationslustige Demokratie. Was wir geleistet haben, drückt sich halt eben auch aus in bestimmten Kunstwerken, in bestimmter Architektur. Die Elbphilharmonie hat es ganz knapp geschafft, von einer Bauruine zu einer Ikone. Es wird noch auf ein paar Jahre bestimmt noch dranhängen, oh Gott, so teuer gewesen und irgendwas, aber ich glaube, der Mehrheitston in Hamburg ist hammergut gemacht. Mhm. Wir wissen ja gar nicht, wie die Diskussionen in Athen im Jahr 400 waren. 10 Jahre zuvor ist die Akropolis fertiggestellt geworden und die Schulden waren bedrückend und immer noch müssen wir riesige Steuern auf Olivenöl. Das hat sich nicht überliefert. Möglicherweise ging der Bau der Akropolis mit viel Kritik rum von Leuten, die gesagt haben, ihr seid wohl irre geworden, ihr baut einen Haufen Steine da oben und ich habe kein Lager für meine Oliven. Das Narrativ der Akropolis hat gewonnen. So wird auch das Narrativ der Elbphilharmonie gewinnen. Und tatsächlich glaube ich, dass Hamburg schon immer geschafft hat, also nicht genügend in meinen Augen, dazu ist vielleicht auch, da kommt noch das Problem mit dem Protestantischen rein, diese inhärente Bilderfeindlichkeit, die sagt, nein, wir vertrauen auf das Wort, wir machen Theater. Und Bilder sind irgendwie, keine Ahnung, Schnickschnack, gehören an die Wand. Und also es herrscht ein gewisses Misstrauen vor großen, protzigen Dingen, die man teilen sollte. Auf der anderen Seite, man überlegt sich, das Bundeskanzleramt ist, glaube ich, ein schönes Beispiel. Groß und protzig. Witzig. Und der Schröder hat es Mist gefunden.
Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, weil das ja auch eine Diskussion war. Darf man das Bundeskanzleramt derart protzig, derart groß, derart mächtig? Und wenn man mal drin war, dann erkennt man, dass die Dimensionen nicht nur von außen enorm sind, sondern auch von innen. Aber genau, du hast es eben gerade gesagt, ja, das gehört dazu. Und eine Demokratie muss sich auch solche Gebäude leisten können, leisten wollen, um ihre Stärke ausdrücken zu können.
Genau, also ich hätte fast gesagt, eine Gesellschaft, Demokratie, ja, unsere Gesellschaft, die demokratisch verfasst ist, braucht Symbole an. Tatsächlich war ich ja auch, ich war ja jugendlich, als das alles gebaut wurde und habe mir auch gedacht, diese ganze Diskussion Bonn-Berlin fand ich schon bescheuert. Also ich wäre für Bonn gewesen. Ich danke dem lieben Gott, dass es klügere Leute gab als mich. Aber bei der Sache mit dem Bundeskanzleramt und auch überhaupt mit dem gesamten Band des Bundes, da war ich sofort mit dabei, weil ich bin ja schon immer ein geborener Kunsthistoriker gewesen, habe gewusst, das werden wir mal brauchen. Ich habe damals gar nicht gewusst, wie mächtig Deutschland ist. Das kriege ich jetzt so langsam mit, ex negativo, wo mir gesagt wird, ihr seid mächtig und ihr verhaltet euch falsch. Wären wir unmächtig, würde sich niemand darüber interessieren, ob wir uns falsch oder richtig verhalten, aber wir sind eines der wichtigsten Staatsgebilde der Welt. Reich, mächtig, auftrumpfend, gefährlich, aber auch demokratisch und gut. Und vor allem, wir sind selbstreinigungsfähig. Und all diese Dinge brauchen Bilder. Und gucken wir uns nochmal kurz den Panini hier an. Dieses Pantheon hat überlebt über die Jahrtausende, über zwei Jahrtausende, weil da drin drückt sich etwas aus. Rom war keine friedliche Nation. Rom war ziemlich zerstörerisch. Das war eine brutale Militärmacht. Aber sie haben es geschafft, die richtigen Dinge zwischendurch zu bauen. Und dieser Tempel für alle Götter, die wir vergessen haben, so ein bisschen war das, ne? Das Pantheon, der ist als Symbol geblieben von, die waren schlau, die waren auch tolerant ein bisschen. Die haben nicht beharrt auf den einen Gott, die haben gesagt, wir können viele. Ist, ich glaube, 79 nach Christus gebaut worden und kurz danach geht's mit Christenverfolgungen los. Da sollte man das auch cum grano salis nehmen. Das Bild bleibt aber. Und die Militärmacht Rom wird heute geprägt von ihren Errungenschaften, von der Infrastruktur, die sie geschaffen hat. Und darum geht's ja auch so ein bisschen, dass man die Innenstädte irgendwie tatsächlich auch so gestaltet, dass man sie hinterlassen möchte auf die eine oder andere Art und Weise.
Warum spielst du jetzt so schöne Schlager hier ab, so schöne Musik ab?
Das ist mein nicht ausgemachtes Telefon wahrscheinlich. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ich hoffe, dass jemand das mich anrufen soll.
Es ist nicht schlimm. Aber die Kunstform ist, dass tatsächlich man dann verschiedene Dinge aus dieser Stadt zusammenstellt.
Genau.
Zusammen komponiert. Das ist die, wenn...
Ruinen wie Neues.
Wenn du, wie heißt das nochmal? Ich habe schon vergessen, Vedute?
Vedute.
Vedute.
Ansicht. Vedere aber, führt zu Vedute.
Aber Vedute Ansicht, das ist ja gar keine Ansicht, das ist eine... Ja, es ist eine Cuvée, eine Zusammenstellung.
Ja, eine Cuvée.
Es ist eine Cuvée. Ja, das ist ja in der Weinwelt, die ich oft zitiere, dann ja auch so, dass man dann verschiedene Trauben aus verschiedenen Orten, also von verschiedenen Bergen, aus einem Ort zusammenstellt, um daraus was Neues zu machen, was aber dann doch den Geschmack der Region trifft. Und so ein bisschen ist es hier ja auch.
Also es sollte vor allem den Geschmack der englischen Touristen treffen. Das war so eine der Haupteinnahmequellen. Wir erinnern uns, Anfang des 1730er Jahre. Wann sind wir eigentlich hier? Ich habe vollkommen vergessen nachzugucken, von wann dieses Werk ist. Es ist irgendwo Anfang, ich glaube 1720, mich zu erinnern. Das Genre dauert aber lang, muss man dazu sagen. Und der Panini hatte eine lange, lange Schaffenszeit und hat wirklich wahnsinnig viel geschaffen. Was sehr schön ist, er hat zwei ganz berühmte Bilder, die er, glaube ich, auch mehrfach angefertigt haben, waren ein Ort, an dem er lauter Gemälde des vergangenen Roms gemalt hat. Also man sieht in ein Gebäude hinein, an dem lauter Bilder hängen. Und das sind Bilder mit den ikonischsten Bildern der Vergangenheit. Kolosseum, Forum Romanum, Pantheon, Titusbogen. Und dann gegenüber, und das ist ein Riesenbild, und das Gegenüberstück ist der gegenwärtige, und da ist der Petersdom drin, der Palazzo Barberini ist damit drin. Und damit spielte er, und da hat er irrsinnigen Erfolg mit, denn die Engländer, die vorbeikamen, die haben das dann erworben und nach England schaffen lassen. Einige der Bilder sind bis nach Amerika geraten, dann im darauf folgenden. Und das Genre spielt halt tatsächlich mit der Größe Roms, mit der Vielfältigkeit seiner Geschichte, mit der Größe der Gegenwart Roms. Und dass er die Leute so pittoresk reinmacht. Übrigens, da sind ein paar Zitate dabei. Die Kunsthistorik-Diskussion, der Mensch, der da über dem, mit der Rüstung, der diesen Spieß in der Hand hält. Mhm. Also ich glaube nicht, dass der angeln will in dem Ding. Ich glaube, das ist so ein Spieß, den man mit sich hatte, um vielleicht auf der Straße
Speer oder so, genau.
zu werden. Jedenfalls, der könnte auch von einem Kollegen geklaut worden sein, so dass dann vielleicht auch noch eine gelehrte kleine so eine Anspielung auf jemanden ist. Also da muss man ein bisschen überlegen, wie die Geschichten sind, die man nicht aufs Erste sieht. Interessant ist, alles, was die machen, sind nicht in ein Narrativ eingebunden, sondern die sind einfach kurz. Also man hat das Gefühl, die wenden sich irgendetwas zu. Die Frau am Brunnen guckt auf den mit dem Spieß und der Behelmte wendet sich auch hin. Ist da gerade jemand in den Brunnen gefallen oder sind die gerade am heiß diskutieren oder hat der Behelmte gesagt, du kannst hier kein Wasser holen? Das bleibt aber offen. Es ist eigentlich nur eine belebte Szene. Und dieser Kontrast aus Leben, aus gegenwärtigem Leben und vergangener Größe, das ist das, woraus dieses Bild seinen Reiz zieht.
Das hast du schön gesagt. Letzte Frage, weil wir schon wieder leider am Ende sind. Dein Tipp, wenn man Rom besucht, wie viele Tage?
Erster Tipp, nicht im Sommer. Zweiter Tipp, mindestens eine Woche.
Beste Reisezeit, Oktober?
Entweder Mai oder Oktober, genau. Okay,
sehr gut. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.